Ü1-Essay. Zwölf Texte zum Lob des Alltags. Ausgewählt und kommentiert von Karl Markus Gauss.
Und wir sind mittlerweile beim 7. Teil dieser Serie angelangt. Christoph Radakowitz liest einen Text von Federico Torti aus seinen Prosa-Miniaturen. Tiere, Dinge, Menschen. Zuvor eine Einführung von Karl Markus Gauss.
Federico Torti, der 1920 im Alter von 37 Jahren in Rom starb, hat zu Lebzeiten Gedichtbände und 5 Romane veröffentlicht, die ihm gute Kritiken, aber wenig Erfolg eintrugen. Sein Ruhm wuchs jedoch über die Jahrzehnte, bis er 50, 60 Jahre nach seinem Tod als Klassiker der modernen italienischen Literatur kanonisiert wurde. Seine Sammlung mit Miniaturen, Tiere, Dinge, Menschen wurde erst 1981 in einer annähernd vollständigen Fassung ediert, nachdem in seinem Nachlass ganze Aktenordner mit handschriftlichen Texten aufgefunden worden waren. Es handelt sich um Aufzeichnungen von höchstens 2 Seiten, häufiger aber um Notate, die nicht mehr als 1-2 Absätze umfassen, und immer geht es dem Autor darum, unscheinbare Dinge und vermeintlich unbedeutende Ereignisse in wenigen Worten zu bannen und aus ihnen gleichsam Augenblicke der Ewigkeit zu formen. Die Geschichten, wenn man diese kaum bemerkbaren Vorgänge so nennen kann, spielen, wenn man das so bezeichnen dürfte. Diese Geschichten also spielen allesamt in der Toskana, wo Torti als Sohn eines zu Geld gekommenen Gastwirts aufwuchs und im Umland von Siena die Natur mit ihren Pflanzen, Tieren und oft unglücklichen Menschen beobachtete. Seine Beklemmung, Zweifel, Ängste, die der Erzähler nebenhin erwähnt, lösen sich in der Betrachtung der Tiere und sei es eine Eidechse auf der Mauer, der Bäume und Sträucher oft in eine stille Erfahrung von Daseinsglück. Ein Glück für die deutschsprachige Leserschaft ist es auch, dass der in diesem Sprachraum bis dahin ganz unbekannte Federico Torti von einem österreichischen Dichter entdeckt wurde. Der 1954 in Wels geborene Christoph Wilhelm Aigner, der viele Jahre in Italien lebte, hat nicht nur eine erste Auswahl von Torzis Miniaturen zusammengestellt und herausgegeben, es ist ihm auch gelungen, sie in ein präzises, geradezu allürenloses Deutsch zu übertragen, das doch den poetischen Zauber, den Torti im Alltag der Natur entdeckt und preist, mit nachdichtender Intensität zum Leuchten bringt.
Mit 19 bildete ich mir ein, ich hätte nur noch wenige Monate zu leben. Weshalb ist mir ein Rätsel, denn ich war weder krank, noch hatte ich je gehustet. Ich war einfach überzeugt davon und das genügte. Im Taumel meiner Jugend spürte ich meine Freundschaft zu allen Dingen wachsen. Und einige Abende hintereinander, wenn sich das Licht der untergehenden Sonne über die Dächer jenes Teils der Stadt ergoss, den ich von meinem Sessel aus, in dem ich zweifellos sterben würde, überblickte, bereitete ich mich auf den Abschied vor. Während der Ferien würdigte ich nicht einmal mein übervolles Bücherregal eines Blicks, das vor dem Schreibtisch mit der schrägen Arbeitsfläche stand. Die Tintenflecke darauf hatte ich schon ängstlich mit schlechtem Gewissen gezählt. Aber die Dächer waren da, sie begannen an meinem Fensterbrett, wie eine Neigung, die meine Seele in die stille und kalte Finsternis der Landschaft hinabrutschen lassen wollte. Manchmal ging ich abends bis nach Pescaia hinaus, zu dem Bauern mit den 7 Kühen. Meine Schwermut nahm mit fortschreitendem Abend zu, und die Öllampen, die ich im Stall jenes Bauern brennen sah, weil er für gewöhnlich die Tür offen ließ, peinigten mich wie etwas Wunderbares, das ich mit mir nicht auslöschen konnte. Nach mir hätten sie genau so gebrannt, und jemand hätte sie vielleicht gern betrachtet. Da ich wegen meiner schlechten Verdauung nicht essen konnte, bat ich den Bauern um ein Glas frisch gemolkener Milch. Nachdem ich getrunken hatte, wie stets in 2 möglichst gleich großen Schlucken, betrachtete ich die Kühe, die ihre Schnauzen im Futtertrog hatten. Ich habe nie in einen Brunnen geschaut, ohne an den Tod zu denken. Wenn ich den Krug von der Bäuerin heraufgezogen wieder am Seilhaken schaukeln sah, schien er mir wie gerettet. Und vor dem ersten Schluck, während ich den Krug an die Lippen führte, galt mein Blick jenem anderen Wasser, in dem der Himmel zerbrochen wiedergespiegelt wurde. Der erste Blick morgens, wenn ich das Fenster öffnete, galt dem Brunnen. Bei meiner Rückkehr abends entfernte ich mich eilig aus dem Bereich des Brunnens. Der Mittag ließ mich vergessen, was ein Brunnen sein könnte. Und die Landstreicher, die zum Trinken herkamen, und ihre Zungen ganz weich von seinem Wasser, und der herrliche Regen, rein und fröhlich, der durch die gekrümmten Regenrinnen rund um mein Haus in ihn hineinfloss, und die Gießkanne, die keine Angst vor ihm hatte, und die Ziege, die meckernd seinen Rand erkletterte. Der Frühling ist wirklich überall, selbst dort, wo es nicht notwendig wäre. Auch zwischen den Steinen der niedergebrochenen Mauer will das Gras unbedingt wachsen. Auf den steilsten Wegen, zwischen den Strünken der mit der Axt gefällten Bäume, mit einem schon ans Naive grenzenden Ehrgeiz sich sehen zu lassen. Ein wenig ähnelt der Frühling heuer dem Zimmer, das unsere Freundin, weil sie unseren Besuch erwartete, mit eigens dafür gekauften Blumen ausstaffierte. Da herrscht ein Überfluss an Knospen und eine Bereitschaft aufzublühen, fast wie bei einem jener herzlichen Empfänge, die wir anschließend in unseren Kalender eintragen. Frühling in allen Stilen, sogar Rokoko, mit gewissen Attitüden, um gewaltsam Eindruck zu schinden. Und im Bewusstsein, dass all dieser Luxus existiert, fühlt man sich zufrieden. Die weißen Gänseblümchen versuchen alles, um aufzufallen. Und ihre Wiesen haben sich mit Tau und Frische aufgetakelt, dass es wie Übermut und Vergnügungssucht wirkt. Die Pinien pressen ihr Harz heraus, als wollten sie es unbedingt verschenken. Und man nähert sich ihnen, um sie besser betrachten zu können. Indessen wirkt sogar das Azur des Himmels ein wenig betäubt. Fast als wüsste es nicht, was tun. Oder es ist möglicherweise nur beschämt, weil es nicht einmal duften kann wie ein Veilchen. Allerdings gibt's für alle einen Weg, sich darzustellen. Aber warum gerade jetzt ein toter Maikäfer? Es war ein Sommermorgen, heiß und blendend. Ich spazierte langsam und mehr erschien mir die Natur als ein unermesslicher Traum meiner Seele. Das Herz schlug mir vor Freude. Die Zypressen ragten über die Hecken der Anwesen. Sie schienen von der Atmosphäre selbst dort eingepflanzt worden zu sein, rund um diese toskanischen Häuser mit ihren Pergolen. Gerüche nach Wacholder, Weißdorn, Bluthirse, Wasserminzen. Auf einer kleinen Mauer sah ich eine Smaragdeidechse. Ich blieb stehen, damit sie nicht fliehe. Als ich in ihre angstvollen und intelligenten Augen schaute, überkam mich eine schmerzliche Ernüchterung. Und ich wurde rot vor Scham. Mir gefallen jene Personen sehr, die sich anderer Ausdrucksweisen beim Sprechen bedienen, differenzierter als das Übliche. Ihre Gespräche erscheinen mir wiedererkennbar wie alte Freundschaften, in die man mehr Vertrauen setzt. Und so habe ich gelernt, dass die Dinge für jede Person eine unterschiedliche Gestalt haben. Eine Person zeichnet sich viel entschiedener durch ihre Art des Sprechens als durch ihr Gesicht aus. Mit welcher Stimme beispielsweise müsste ich von einer schönen grünen Wiese sprechen? Und mit welcher von dem Goldkreuzchen, das meine Mutter trug und das ich zufällig wiedergefunden habe? Ich bin gewiss, dass sie tatsächlich lebt, meine Mutter. Seit 20 Jahren soll sie tot sein? Nein, das ist nicht wahr. Sie ist noch lebendig. Da sind noch ihre Kleider, die sie tragen wird. Da ihr Schrank, die Parfümfläschchen, ihr Hut. Die Tür zu meinem Zimmer hat sie offen gelassen. Heute Abend esse ich nicht, wenn sie mir nicht Gesellschaft leistet. Ich werde sie mit einem großen Teller reifer Feigen überraschen. Davon kann sie nicht genug kriegen. Frisches Brot, Ich stelle es auf ihren Platz am Tisch. Ihr hohes, gerilltes Glas, von durchscheinendem Grün und mit rötlichem Boden vom Wein, nicht mehr herauszuwaschen. Ich habe gelernt, mit meiner Seele zu leben. Nun muss ich lernen, mit meiner Mutter zu leben. Ich werde nie ein Haus bewohnen, wo nicht auch sie ist. Ich werde ihr mit einem Gehorsam folgen, den die Kinder nicht haben. Außer mit meiner Mutter werde ich nicht mehr sprechen. Und sie wird mir wieder ein Taubenpaar kaufen. Sie wird den Tauben die Flügelmuskeln durchtrennen, damit sie mir nicht davonfliegen. Das Gewitter hatte sich verzogen. Der letzte Donner krachte über dem Land, ohne es auszufüllen, verschluckt von den tiefhängenden Wolken. Die Tenne war gänzlich durchnässt und aus den Feldern stieg erdiger Geruch. Einige Birnen sind abgefallen. Der Topf auf dem Stützpfahl des Heuschobers tönte hohl. Im Schacht rauschten die Dachrinnen. Nachts das Ächzen eines Balkens, das Klappern eines lockeren Dachziegels. Und man spürt die Rosen sprießen hinter der Wand. Man hört die unterirdischen Quellen und die Nachtigallen über den blauen Bergen. Man fühlt die Luft und das Morgenlicht sich ausdehnen. Man hört die Stimmen derer, die einander kennenlernen werden. Indessen kehren die Träume wieder, denn sie sind immer wach. Und man spürt die Geranientöpfe in einer Reihe auf den Fensterbänken. Man fühlt die Leine, die straff geblieben ist. Und den Schlaf, der kommt wie etwas Großes, Sanftes, Stilles. Ich hatte immer Angst, in der Dunkelheit zu meiner Haustür hinaufzusteigen. Mir schienen die Mauern zu flüstern, und auch die Tür wehrte sich mit Händen und Füßen, wenn ich den Schlüssel umzudrehen versuchte. Sie knurrte, wenn ich sie wieder schloss, und ihr Ton schwang noch eine geraume Zeit tief in meinen Ohren nach. Die Stimmen der Leute aus den anderen Wohnungen machten mir gleichfalls Angst, und ich weiß nicht, was sie bedeuten mochten. Alles in allem gelang es mir nicht, für mich zu bleiben. Da war immer irgendetwas während des Tages vorgefallen, dessen ich mich erinnerte. Das reichte schon aus, um mein Wohlbefinden zu stören. Wenn ich meinen Gedanken nachzusinnen begann, kam auch schon ein Bursche singend die Straße herunter. Also überkam mich die Lust, wieder hinauszugehen. Und ich stellte mich, Hände in den Hosentaschen, mitten auf die Straße und sinnierte, was ich machen sollte. Wie rasch mein Leben vergangen ist. Es erscheint mir geradezu bar jeglicher erzählenswerter Begebenheit. Ob heute oder gestern, ob vor 20 Jahren oder vor 50, als ich ein Kind war, alles erscheint mir eins. Ich bin immer der Gleiche. Und mir kommt auch das Zeitgefühl durcheinander. Wie sich das verknüpft? Eigentlich sind die entfernteren Dinge lebendiger als die gegenwärtigen. Und sie gefallen mir besser. Zuweilen entstehen in meiner Wohnung riesige Distanzen, als wär's von einem Raum zum anderen ein Kilometer. Von einer Sache zur anderen muss man unzählige Seelenzustände durchmessen, die sie fast wie verschiedene Epochen erscheinen lassen. Hin und wieder habe ich auch Angst, mich zu bewegen, weil die Wirklichkeit durchsichtig wird und die Realität meiner Vergangenheit sich darunter schiebt. Und ich habe Angst, dass sich ein Ding in ein anderes verwandelt, während ich's in Händen halte. Ich nehme ein bisschen vom Zauber der Luft, um ihn in meiner Seele einzuschließen. Wenn ich doch die Baumblüte auch überzeugen könnte, mit mir zu kommen. Wenn ich mir all das geben könnte, was ich möchte. Wenn ich mir den Atem bewahren könnte für die Zeit, in der ich mich gut fühlen und den Schnee wiedersehen werde, wenn er auf das jetzige Saatfeld sinkt wie eine weitere sich verflüchtigende Ernte. Wenn ich unter Bäumen, von einem zum anderen, dem Tropfen des Regens zuhören werde, eines Regens, der allzu heftig auf die Schollen und entlang den Böschungen einschlägt, dass sie gänzlich durchweicht werden. Als ich eng an den Mauern entlang ging, ohne dass ich etwas zu tun gehabt hätte und stets auswich, wenn ich ein Blatt liegen sah, um ihm nicht draufzusteigen. Oder ich nahm alles Azur an mich und gab es niemandem mehr. Und ich hörte mein Herz wie vereinzelte Tropfen, die von einem Ast hoch über mir fielen. Von einem schönen Ast in die Welt gekommen wie meine Jugend. Und die Tage vergingen mir nie. Ein Baum mit Früchten hat mich immer mehr als alles andere entzückt. Wie könnte ich die Schönheit eines Apfelbaumes ausdrücken, der dorthin gesetzt ist, wo der Schatten meines Hauses endet? Unter seinen Ästen habe ich viele Stunden meines Daseins verbracht. Und dort ist's, wo ich mir das vor mich hinpfeifen angewöhnt habe.
Christoph Radakowitz las aus Tiere, Dinge, Menschen von Federico Tozzi. Die Prosa-Miniaturen sind in der Übersetzung von Christoph Wilhelm Aigner bei DTV erschienen. Die von Karl Markus Gauss ausgewählten und kommentierten Texte aus der Reihe Lob des Alltags hören Sie jeden ersten Freitag im Monat im Ö1-Essay. Kurz vor 11.25 Uhr. Und hier folgen nun Tipps für Ö1-Clubmitglieder und solche, die es gerne werden wollen.
Schon gehört?